Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, bei VW tobt ein Machtkampf. Und ich habe mir extra mal dieses Paper, um das es da geht, also Aufsichtsrat gegen Vorstand und so weiter. Der Konzern soll ja umgebaut werden. Und ich habe mir dieses Paper einfach mal zu Gemüte geführt. Und da steht drin, Achtung, ich zitiere, Zielbild 2030, der Volkswagen-Konzern hat die Ambition, der attraktivste Automobilkonzern der Welt zu sein. Ja, also klar, schönste Produktionshallen oder schönste Mitarbeiter, leckerste Currywurst in der Kantine, I don't know, also was damit jetzt so konkret gemeint ist. Jedenfalls möchte man offenbar erstmal dazu 60.000 Menschen rausschmeißen. Ja, ist schon ein bisschen, bisschen doof, oder Sebastian?
Doof kann man es auf jeden Fall sagen, wenn man betroffen ist, aber man muss ja auch sagen, VW hat sich ja zum Teil auch selber in die Bredouille gebracht. Also, dass man da jetzt, um den Konzern zu retten, heftige Einschnitte macht, finde ich schon gut. Aber ob bis 2030 VW wirklich diese Ziele schafft, ich meine, korrigiert mich, weiß Herbert Diess, dem man immer wieder gesagt hat, er ist der Ankündigungsweltmeister bei VW. Also ich bin da ein bisschen skeptisch, dass du so einen Riesenkoloss binnen 4-5 Jahren drehen kannst. Aber dass sich da was tun muss, da bin ich absolut davon überzeugt.
Ja. Lars erspart sich jeden Kommentar, schüttelt einfach nur den Kopf, winkt ab.
Ja, was soll man dazu sagen? Natürlich, du kannst die eine Seite verstehen, die sagt, ja, wir sind nicht profitabel genug. Auf der anderen Seite, wenn so viel Missmanagement über Jahre hinweg ein Konzern schwächt, dann zu sagen, naja, sorry, es geht eben im Wesentlichen darum, 50 oder 60.000 Leute rauszuschmeißen. Also deswegen, ich kann da beide Seiten verstehen. Und es ist eine grundsätzliche Frage, ob du in Deutschland so produzieren kannst, dass du in diesem Markt, auf dem Weltmarkt, profitabel bist. Das wird in anderen Bereichen gelingen, weil die Margen deutlich höher sind. Ob das im Automobilsektor der Fall ist, weiß ich nicht.
Jetzt haben wir natürlich hier mit so einem richtigen Downer angefangen, aber ich glaube, jetzt müssen wir die Stimmung wieder ein bisschen auffällen. Jetzt gehen wir einfach rüber zu den Themen der heutigen Ausgabe. Wir werden nämlich über den September sprechen. Das ist ja naturgemäß, traditionsgemäß ein sehr, sehr schlechter Börsenmonat. Und wir haben die Frage mitgebracht, knallt es im September? Wir werden die Frage diskutieren, gehören Anleihen ins Portfolio? Warum wir diese Frage mitgebracht haben? Ja, dazu später mehr. Wir sprechen über Bitcoin. Lars sagt, kauf jetzt, was geht? Originalzitat. Und ob er das so aufrechterhalten möchte nachher, das werden wir auf jeden Fall eruieren. Wir sprechen über Robinhood. Und ja, das ist eine Aktie, die sich in sehr kurzer Zeit wieder von ihrem Zwischentief erholt hat und jetzt wieder sehr, sehr gut in Schuss ist. Ob es da auch weiter in Richtung Norden geht, dazu nachher mehr. Wir sprechen über den Megadeal bei Öl und fragen, wer sind denn da eigentlich die Gewinner? Wir haben die Hörerfrage von Christoph diesmal mit dabei. Christoph, liebe Grüße an dich. McDonald's bei The Dip, fragt er. Und wir sprechen über Apple. Da gibt's jetzt einen neuen Chef. Tim Cook ist nicht mehr der CEO. Und wir fragen, wie geht's da weiter? Hörerfragen und auch generell, als kleine Empfehlung des Hauses, empfehle ich euch die By The Dip App, www.by-the-dip.de. Und da bekommt ihr gratis jeden Tag taufrisch Börsencontent reingeliefert von uns. Unter anderem haben wir da auch eine Abstimmung jetzt gemacht am Donnerstag, wo sich auch, ich meine, um die 3000 Menschen jetzt beteiligt haben. Da haben wir mal das Sentiment so abgefragt. Und das bringt uns auch direkt zum ersten Thema. Denn so richtig bullish war ehrlicherweise das Sentiment unter den Usern in unserer App nicht. Eher so ein bisschen sorgenvoll. Und da müssen wir natürlich jetzt auch mal reinschauen, aufgrund der Saisonalität, ob der September jetzt großes Ungemach mit sich bringen könnte. Sebastian, wie blickst du auf den September?
Ja, du hast es richtig eingeführt, denn die Stimmung ist ja trotz der Märkte nahe Allzeithochs überhaupt nicht euphorisch. Und Ich gehe gleich auf die Saisonalität drauf ein, weil wir haben ja aktuell mehrere Faktoren, auf die die Community, ich denke viele Börsianer, sorgenvoll blicken. Also ein ganzes Potpourri an Risikofaktoren. Wir haben die steigenden Zinsen. Das war ja auch das Thema der Woche, der letzten Woche. Wir haben den immer noch relativ hohen Ölpreis. Wir haben einen Gaspreis für Europa mit leeren Speichern. Wir haben momentan, was wir ganz deutlich sehen, immer noch eine gesperrte Straße von Hormuz. Das heißt, da kommt nichts durch. Der Iran-Krieg, der immer mal wieder so ein bisschen hochköchelt. Und dann noch die Angst vor dem September. Und da hatten wir auch in der Community gemerkt, dass viele verunsichert sind vor Rücksetzer, weil sie denken, jetzt in Anbetracht all der Risikofaktoren, die wir haben und vielleicht noch einer schlechten Saisonalität, könnte es im September knallen und nach unten gehen. Also kann man so sehen. Ich kann es hier mal kurz machen. Wir können dann gerne noch ausführlicher drüber sprechen. Aber ich sehe jetzt momentan aus all diesen Risikofaktoren, und wenn ich mir den Markt anschaue, was der geschafft hat und wie er weiter geklettert ist auf Allzeithochs, nicht unbedingt das Risiko, dass man sich Sorgen machen sollte. Ja, es gibt Dinge, auf die man achten muss, aber die würde ich als Risiken erachten, die jetzt nicht unbedingt dem Markt das Genick brechen. Vor allem, kleine Statistik am Rande, ich habe mir mal die Saisonalität angeschaut, so für den Nasdaq, für den S&P 500, für den DAX, für den Nikkei. Man muss schon gucken, welche Zeiteinheit man sich rauszieht. Also wenn man da auf die letzten 10 Jahre schaut oder 20 oder 30 oder 40, je nach Einstellung kann man sich einen schlechten und katastrophalen September zusammenbauen oder einen September, wo die Märkte einen Achselzucken hinnehmen. Und gerade die letzten 10, 20 Jahren war der September eher sogar stärker, als wenn man 40 Jahre hernimmt, weil da sind teilweise heftige September mit drin, die den dann auch so sprichwörtlich negativ machen. Also von daher, ich würde mir jetzt aus der Saisonalität heraus nicht unbedingt die großen Gedanken machen.
Bist du überhaupt ein Freund von Saisonalität? Also ist das etwas, was dich in deiner privaten Geldanlage beeinflusst, Sebastian?
Derzeit wenig. Ich bin großer Freund von Saisonalität im Rohstoffbereich. Also ich habe ja auch lange Rohstoffe gehandelt und da hast du auch Zyklen, die du erklären kannst mit Ernte, mit verschiedenen Dingen. Aber ansonsten, ich kenne die Statistiken, aber wie gerade gesagt, es gibt ja das Mantra, der September ist so schwach und das gilt halt, wenn ich wirklich 40 Jahre Datenhistorie mitnehme, weil es am Anfang oft schwache September gab. Wenn ich die letzten 10, 20 Jahre nehme, ist der September nicht unbedingt so ein richtig krasser Ausreißer. Also von daher, bei Rohstoffen ja, bei Aktien eher weniger.
Jetzt hat Sebastian natürlich hier auch angeführt, dass wir eine Reihe von Negativfaktoren haben, also der Ölpreis, die Anleihenrenditen und so weiter. Und trotzdem sind die Märkte ja ziemlich stark, also Aktienmärkte, die nahe Allzeithoch immer noch notieren, keinen heftigen Rutsch nach unten bekommen haben. Und wir haben ja jetzt am Donnerstagabend auch die Situation gehabt, also beginnt Donnerstagnachmittag deutscher Zeit, dass insbesondere Krypto richtig stark angezogen ist. Lars, glaubst du, das geht jetzt im September weiter oder war das jetzt ein Strohfeuerchen?
Also ich glaube, ich habe über die Jahre einen ganz passablen Track Record, wenn es darum geht, Preise zu prognostizieren. Das aber genau auf einen Monat runterzubrechen, das fällt mir schwer. Deswegen, also natürlich ist es spannend, die Frage, was passiert im September, was passiert kurzfristig? Und Saisonalitäten finde ich, ja, Rohstoffe sind interessant, bei Einzelaktien sind sie auch interessant. Ich habe gerade einen Beitrag darüber gemacht, dass Infineon eine 90% Trefferquote hat bis Ende November. Das ist also durchaus, was ich mir anschaue, das ist aber nie der alleinige Kaufgrund. Für mich ist aber die Bewegung an sich wichtiger. Also, ich bin nach wie vor einigermaßen bullish. Und zwar deshalb, weil die charttechnische Ausgangssituation der meisten Indizes eine sehr gute ist, weil die Märkte resilient sind, weil sie die Investorenstimmung alles andere als euphorisch ist. Und das trotz der Nachrichten, trotz der scheinbaren Diskrepanz zwischen der Politik der Fed und des Finanzministeriums. So eine große Diskrepanz sehe ich da gar nicht. Also kurzum, mir fällt einfach kein Grund ein, warum ich jetzt bärisch werden sollte. Kann es sein, dass der Markt mal ein paar Tage schwächer notiert, so wie jetzt in der ersten Wochenhälfte? Das kann sein. Aber es sieht eben alles so konstruktiv aus, dass ich sagen würde, wir stehen am Ende des Quartals oder am Ende des nächsten Quartals höher oder zwischenzeitlich höher. Und was dann genau im September passiert, kann man natürlich so auf das Datum festgelegt auch nicht sagen. Aber ich sehe überwiegend bullische Tendenzen.
Wir haben ja jetzt auch noch den Bessent Put sozusagen, also den Willen des US-Finanzministeriums einzugreifen bei den 10-jährigen und den 30-jährigen US-Bonds, wenn dort bestimmte Renditeniveaus überschritten werden. Ja, also das kann sich offenbar der US-Staatshaushalt so nicht mehr leisten oder möchte es definitiv nicht hinnehmen. Und insofern stehen tatsächlich insbesondere für Aktien oder für Risk-on-Assets offenbar tatsächlich die Börsenampeln eher auf grün. Also das wäre ein Gedanke oder eine These, die ich mitbringe. Könnt ihr gerne auch gleich nochmal dazu Stellung nehmen. Und dann kommt noch natürlich noch hinzu, das habt ihr zwei auch in vorangegangenen Ausgaben schon hin und wieder thematisiert, dass ja insbesondere die US-Geschäftsbanken, dass da halt eine Deregulierung in dem Sinne stattfindet, dass die jetzt leichter sozusagen Geld schöpfen können. Also das heißt, die Liquiditätsanforderungen, um neues Geld schöpfen zu können, die werden sozusagen ja ein bisschen runtergeschraubt. Also die können sich leichter Geld beschaffen und dann auch wieder leichter Geld ins System pumpen in Form von Krediten oder durch Wertpapierkäufe. Und das ist ja zusätzlich nochmal ein bullischer Faktor, der dort mit oben drauf kommt, oder Sebastian?
Absolut. Also weil du gerade, ich komme noch kurz zurück zum Bessent Put, also Scott Bessent, der amerikanische Finanzminister, wird nächste Woche wieder eine seiner Kaufoperationen durchführen. Und da wird der Markt jetzt genau hinschauen, sind das 2 Milliarden, das war das übliche Budget, sind das 4 Milliarden, das war das, was er gesagt hat, er kann sich vorstellen, das zu verdoppeln. Und er hat ja dann nochmal nachgelegt auf CNBC, dass er ja das Sparkonto des Finanzministeriums anzapft und sogar noch viel mehr kauft. Das heißt, wir werden nächste Woche sehen, für wie viel er hier in den Markt eingreift. Und wenn das eine richtig fette Summe ist, dann kann das dem Markt nochmal einen ordentlichen Schub geben, weil Bessent damit signalisiert, er holt die Bazooka raus. Also das wird auf jeden Fall hochspannend.
Darf ich da nochmal ganz kurz dazwischen fragen? Könnte das aber auch zu dem absurden Umstand führen, dass wenn Bessent jetzt nur für 2 oder 2,5 Milliarden Anleihen kauft, was ja eigentlich positiv wäre für die Märkte, dass dann eher ein Abverkauf stattfindet, weil die Märkte dann in der Erwartungshaltung enttäuscht werden? Also
absolut.
Ein bisschen paradox, ne?
Ich weiß nicht, ob es einen Abverkauf gibt, aber es wird schon eine gewisse Art von Enttäuschung sein. Und eigentlich kann sich Bessent es nicht leisten. Also er kann sich ja nicht vor die Kamera stellen und sagen, ich greife hier ein und verdoppel die Summe und vielleicht sogar noch mehr. Und dann kaufst du für, ich meine, 2 Milliarden sind keine paar Kröten. Aber in der Finanzmarktwelt muss er eigentlich jetzt ein Statement setzen. Und das Interessante ist ja, dass er durch seine Eingriffe in den Markt Kevin Warsh von der Fed mit reinzieht, ob er will oder nicht. Weil Bessent kauft Langläufer, illiquide Langläufer auf und finanziert die dann am Ende mit Kurzläufern. Und wer steuert die Zinsen bei den Kurzläufern? Die Fed natürlich. Und will die Fed dann dauerhaft die Zinsen erhöhen und damit die Stabilität der USA und der Schuldentragfähigkeit entsprechend eingreifen und verringern? Ich denke nicht. Also von daher, das wird so eine interessante Vermischung zwischen Finanzministerium und Fed, dass am Ende die Fed gar nicht mehr schalten und walten kann, wie sie will.
Okay. Ja, Lars, bleibt mir eigentlich nur noch die Frage an dich weiterzureichen. Also wie siehst du es? Geschäftsbanken, bullische Signale, die Fed hat ja jetzt zumindest ein Fed-Gouverneur am Donnerstag auch schon bekannt gegeben, dass er damit liebäugelt, die Zinsen jetzt erstmal so zu belassen, wo sie sind in der September-Sitzung, aber unter der Voraussetzung, ich glaube, das ist etwas, was am Markt vielleicht komplett untergegangen ist, dass halt ja sich dem 2%-Ziel bei der Inflation angenähert wird. Also irgendwie der Markt möchte auch gerade einfach nur das hören, was er hören will, um dann irgendwie, also das so ein lapidares Statement da schon zu so einem Trigger führt, das ist schon recht bezeichnend, oder?
Ja, ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, warum wir hier über Inflation sprechen. Also deswegen, vielleicht hat es jemand mitbekommen, ist verrückt, wir hätten darüber riesen Schlagzeilen gehabt, aber ich habe keine großen gelesen, dass die Trump-Administration darüber nachdenkt, den Krieg im Iran für beendet zu erklären. Was natürlich großartig ist, dass man sagt, es hat sich nichts verändert, but we're done. Wir haben alles fertig gemacht. So, und das ist es ja, was letztlich die Inflationssorgen treibt. Wir haben, darüber haben wir auch in der Telco gesprochen, wir haben genügend Öl, wir haben allerdings Druck auf Seiten der Raffinerien. Das ist das Problem momentan. Also ein offensichtlich schwerer lösbares, als wir das alle vor ein paar Monaten gedacht hätten. Aber in dem Moment, wo das dieses Problem in dem Ausmaß nicht mehr besteht, werden die Inflationssorgen sofort sinken. Das Problem ist, dass eine Fed nicht einfach sagen kann, ja, wir schauen da durch, wir werden dann später die Zinsen senken. Das ist aber meines Erachtens exakt der Plan. Und dementsprechend sieht es so aus, als ob Bessent und Walsh hier ein bisschen gegeneinander arbeiten würden. Aber wenn man so will, muss Bessent so lange die Drecksarbeit machen, bis die Fed dann wirklich ihren meines Erachtens in Stein gemeißelten Plan stabiler oder sinkender Zinsen dann umsetzen kann. Das kann sie jetzt nicht machen, denn was würde passieren, wenn sie jetzt einfach sagte, ja, aber wir haben nun mal den, wir müssen refinanzieren und wir senken die Zinsen. Dann stehen am selben Tag stehen Bitcoin und Gold jeweils mit einem zweistelligen Plus da. Die Aktienmärkte gehen komplett durch die Decke, weil der ganze Markt sofort spielen muss, alles wird reflationiert. Totales Goldilocks-Szenario. Das mag uns als Anleger dann zwar kurzfristig freuen, aber so ein Markt läuft zwangsläufig extrem heiß und sehr schnell. Und das weiß natürlich auch Kevin Walsh. Deswegen ist für ihn dieses Harren auf den Inflationsdaten und wir werden erst dann reagieren, wenn es uns möglich ist. Das ist letztlich ein Zeitgewinn, aber die Vorstellung, und das wäre ja die bärische Vorstellung, dass wir uns jetzt in einer Phase befinden, in der über mehrere Monate, mehrere Quartale hinweg die Zinsen dann sukzessive erhöht würden. Die Vorstellung halte ich für ziemlich abwegig. Und dementsprechend, ob nun im September oder im Oktober, die Gefahr ist derzeit eher nicht investiert zu sein, als zu sagen, na jetzt steige ich lieber mal aus, weil es könnte auch mal ratzfatz 30% runtergehen. Ich sehe das derzeit einfach nicht.
Darf ich noch ganz kurz was einwerfen, Timo?
Na klar.
Weil viele gucken ja immer nur auf die Zinsen und ob das jetzt Bloomberg ist und viele andere. Da steht, ach, auf globaler Ebene die langfristigen Zinsen für 20, 30 Jahre Laufzeiten steigen. Und dann denken viele, das ist ja eine Konkurrenz für Aktien. Stimmt zum Teil. Und vielleicht führt das dann zu einem Marktabverkauf. Aber der Aktienmarkt kann mit steigenden Zinsen sehr, sehr gut leben, solange diese planbar steigen. Problematisch wird es, wenn die Zinsen abrupt steigen. Das heißt, es gibt den sogenannten MOVE-Index, MOVE, M-O-V-E. Das ist von der Bank of America der Volatilitätsindex für amerikanische Staatsanleihen. Und wenn der ausschlägt, momentan ist das sehr ruhig, dann ist es ein Problem für die Aktienmärkte. Und das kann passieren auf dem niedrigen Zinsniveau oder auf dem hohen. Das heißt, der Aktienmarkt mag keine erratisch bewegenden Zinsen, aber leicht moderat steigende, das ist gar kein Problem. Aber wenn da richtig Schwankung reinkommt, dann wird es zu einem Problem. Also deswegen, die Schwankungsbreite bei den Zinsen ist eher das, auf was man achten sollte.
Also ist dieser MOVE-Index so etwas wie der VIX
für Aktien? Richtig, der VIX ist für die Aktien, für den S&P, der MOVE ist für die Anleihen. Genau, das okay. Pendant. Okay, also und so momentan ist das sehr gemäßigt.
Also VIX ist der Volatilitätsindex auf den amerikanischen Aktienmarkt, also den S&P 500, nur für die das noch nicht auf dem Schirm hatten. Jedenfalls finde ich es gut, Lars, dass du den geheimen Plan der Fed hier sozusagen enthüllt hast. Ich finde, damit haben wir schon ein überragendes Thumbnail für diese Ausgabe. Vielen, vielen Dank. Ja, können wir eigentlich Schluss machen, oder?
Ja, absolut.
Eigentlich alles im Sack jetzt, alles gesagt. Nee, also insofern, dass die Fed jetzt die ganze Zeit, und das ist das, was ich jetzt als Fazit mitnehme, in Richtung, ja, Zinserhöhung, Inflationssorgen etc., da die ganze Zeit so hinblinkt, aber eigentlich der Markt schon kapiert hat, wir wollen eigentlich in Richtung Zinssenkung oder beziehungsweise, dass das Niveau dort gehalten wird, wo es ist, also oder maximal ein Zinsschritt, ich glaube, das würde auch nicht wehtun, oder Sebastian, widersprich mir
nein,
gerne.
Nein, ich rechne da mal mit einem. Aber einer würde nicht wehtun. Okay. Wehtun würde eine Guidance, und das will ja Kevin Walsh nicht, dass wir jetzt einen Zinserhöhungspfad bekommen. Und den kann sich aber keiner mehr leisten, weil mittlerweile ein Viertel der ausstehenden Schulden der USA am kurzen Ende, also wo die Fed direkten Einfluss drauf hat, finanziert werden. Und die Tendenz steigt weiter. Also von daher wird Kevin Walsh immer mehr die Hände gebunden bekommen durch Scott Bessent, der immer mehr am kurzen Ende finanziert.
Und damit erklärt sich dann auch diese heftige Reaktion auf den, wie heißt der, Christopher Waller, glaube ich, ne?
Waller,
genau. Also der ist Fed-Gouverneur, stimmberechtigt. Und der hat ja, wie ich es vorhin ausgeführt habe, gesagt, also ja, ich hätte jetzt auch keinen Schmerz damit, dass wir die Zinsen einfach im September dort lassen, wo sie sind, sofern wir uns in der Inflation dem 2%-Ziel annähern.
kleine Unterbrechung in eigener Sache. Wir stehen kurz vor 100.000 Abonnenten bei By The Dip. Wenn du uns regelmäßig hörst, aber noch nicht folgst, dann drück jetzt auf Abonnieren. Kostet nichts, hilft uns aber enorm. Danke dafür, auch im Namen von Lars und Timo.
Und wenn der Markt aber sowieso die Meinung vertritt in der Mehrheit, sozusagen, also ja, die wollen ja eigentlich gar nicht hochgehen mit den Zinsen und die müssten jetzt halt nur so ein bisschen lavieren und sich Zeit kaufen, so wie Lars vorhin ausgeführt hat, dann ist diese heftige Reaktion natürlich irgendwie auch so ein bisschen erklärbar. Also nur für diejenigen, die sich gefragt haben, hey, wie kommt denn das, dass Strategy und Robin Hood und Krypto und Gold und eigentlich alles sozusagen am Donnerstag dann auf einmal hochgeschossen ist aufgrund dieser lapidaren Aussage.
Lass es mich noch am Ende ergänzen, Timo, weil das klingt ein bisschen wie ein Automatismus. Am Ende wird der Markt sowieso steigen. Der Markt schaut immer auf die nächsten 3 bis 6 Monate. Also wenn wir, aus welchen Gründen auch immer, Inflationsdaten bekommen, die negativ überraschen, also höher ausfallen und das dauerhaft über mehrere Wochen hinweg, dann wird der Markt nicht durch die Decke gehen, sondern dann wird er diesen Moment der Erleichterung natürlich auspreisen und in die Zukunft verschieben. Und das kann dann durchaus mit sinkenden Kursen einhergehen. Also es sind schon die Inflationsdaten, die wir im Blick behalten müssen. Nur momentan, ja, alles, was wir wissen, ist ja immer schon enthalten. Es kann aber natürlich irgendwelche geopolitischen Ereignisse geben, die das Bild wieder verschlechtern. Aber wenn das eben nicht passiert, dann ist das Überraschungspotenzial eher auf der Oberseite.
Okay, und damit gehen wir jetzt rüber zu Thema Nummer 2, nämlich der Frage, gehören Anleihen ins Portfolio? Und ich weiß, Sebastian, du besparst ja unter anderem auch ETFs, die also quasi Anleihen beinhalten. Und insofern nehme ich mal an, dass du diese Frage in der Tendenz, oder nicht nur in der Tendenz, sondern auch ganz praktischerweise mit Ja beantwortest, oder?
Für mich, also ich muss betonen, weil diese Frage, gehören Anleihen in ein Depot, das ist ja nicht so eine No-Brainer-Frage wie Aktien. Da sagt jeder, ja klar, gehören Aktien in ein Depot. Ich finde, man muss sich erstmal mit der Anlageklasse genau beschäftigen, weil Anleihen sind schon ein anderes Tierchen als Aktien. Das heißt, kaufe ich eine Anleihe direkt? Wenn ja, welche Laufzeit? Habe ich da ein Währungsrisiko? Wie groß ist das Zinsänderungsrisiko? Oder kaufe ich einen ETF, der die sogenannte Duration relativ stabil hält? Also ihr merkt schon, das sind einige Dinge zu überlegen. Und dann muss ich mir auch einen Plan bauen, wie baue ich das ein? Also kaufe ich jetzt Anleihen oder Geldmarktpapiere einfach nur, um Geld zu parken? Oder baue ich daraus eine Strategie? Und ich habe für mich entschieden, ich will Anleihen im Portfolio haben. Das heißt, ich habe in meinem langfristigen ETF-Portfolio 5-6% in Hochzinsanleihen. Da bekommt man aktuell so 6-7% an Rendite, Dollarrendite. Natürlich, da ist ein gewisses Währungsrisiko mit drin. Das toleriere ich auch, weil das ist eine langfristige Position, die nebenbei mitläuft einfach. Und dann habe ich noch so um die 4% geparkt, zum Teil im europäischen Geldmarkt, also sehr, sehr kurzlaufend, zum Teil in amerikanischen Staatsanleihen mit so 6-7 Jahren Laufzeit, wobei da überlege ich momentan, das umzuschichten auch in Unternehmensanleihen. Also ihr merkt schon, die Frage muss man wirklich von mehr Seiten durchdenken, dass man sagt, die gehören in ein Depot oder nicht. Ich würde vereinfacht sagen, unter 100.000 Euro Depotgröße kann man Anleihen einbauen, wenn man Geld parken will kurzfristig oder wenn man sagt, ich bin eher risikoavers und ich will da ein bisschen Stoßdämpfer drin haben. Ansonsten würde ich da jetzt nicht unbedingt mit Anleihen spielen. Ab 100.000 kann man, wie gesagt, sagen, es gibt wunderbare Produkte im Hochzinsbereich oder ich parke mein Geld auf verschiedene Möglichkeiten. Also ja, ich für mich habe die Frage beantwortet, dass Anleihen durchaus Sinn machen. Und in Anbetracht der Anstiege, die wir jetzt gerade sehen bei Staatsanleihen und wenn man dann obendrauf noch einen Schnaps bekommt, mehr bei Unternehmensanleihen, dann kann das zumindest eine Anlageklasse jetzt sein, auf die man mal achten sollte und sich Gedanken machen sollte, passt das rein oder lasse ich es einfach und bleib bei Aktien.
Lars, wie stehst du zu Anleihen?
Ja, also an sich muss ja jeder Anleihekäufer erstmal begründen, wofür. Das kann Sebastian ja gleich nochmal machen und er kann ja mal von seiner Performance erzählen mit Anleihen. Das macht für mich keinen Sinn. Du hast was ganz Richtiges gesagt in unserer Telco. Wenn ich ein paar Prozent Zinsen haben will, und ich habe hier ja gesagt, insbesondere ich als Selbstständiger muss Steuern zahlen. Das heißt, das ist Kapital. Wenn ich das ein paar Monate hinlegen muss, das investiere ich nicht am Aktienmarkt. Da gehe ich auch in so einen Geldmarktfonds rein oder ich handle mit der Bank direkt einen Zins aus, den sie mir zahlen. Und das hat in den letzten Jahren ja durchaus auch Spaß gemacht, weil man hat eben echt was rausbekommen für Geld, was man hat liegen lassen. Nur bei Anleihen ist der Fall ja noch ein bisschen anders. Ich habe den Zins und ich habe den Kurs der Anleihe. Und jetzt nehmen wir mal die meisten, um das richtig einzuordnen. Okay, seit 2020 sind die Zinsen deutlich gestiegen. Und das bedeutet für viele, ja, wenn ich mehr Zinsen bekomme, dann müsste doch eigentlich ganz gut sein für die Anleihen. Und ich habe die Rechnung jetzt einmal aufgemacht, gerne. Dann hättest du also im Jahr 2020 gewusst, dass aufgrund der Maßnahmen die Zinsen deutlich steigen würden. Und dann hättest du US-Staatsanleihen gekauft. Da wärst du heute im Minus. Du hättest eine Gesamtrendite von minus 9,4%. Also Kurs und Zins. Da ist natürlich auch noch ein bisschen Währungsverlust drin. Dann, wie wäre es gewesen, wenn du eine deutsche Staatsanleihe gekauft hättest? Ja, dann hätten wir einen heutigen Marktwert, 100.000 Euro investiert, 88.950 Euro. Das heißt, ich hätte unterm Strich mit der Staatsanleihe auch kein Geld verdient. Es ist, wenn ich auf Zinsen wetten will, auf Zinserhöhung oder Zinssteigerung, dann mache ich das. Aber ich brauche dann nicht den Umweg, über eine Anleihe zu gehen. Und es ist halt alles noch aus einer Zeit, wo man gesagt hat, das berühmte 60-40-Portfolio. 60% Aktien, 40% Anleihen. Warum? Wenn Aktien nicht laufen, dann laufen Anleihen. Wenn Anleihen nicht laufen, dann laufen Aktien. Unter dem Strich verdient man etwas mehr mit Aktien. Deswegen dieses berühmte 60-40% oder 60-40-Portfolio. Nur die Korrelation passt halt nicht mehr. Wir sind nicht mehr in dem gleichen Regime wie früher. Wir haben in Phasen, in denen die Zinsen deutlich steigen, dann oft trotzdem keine positiven Realzinsen. Also die Kurzantwort lautet nein, ich habe keine Anleihen. Und die längere habe ich gerade gegeben, ich sehe da einfach keinen Sinn drin. Für welche Rendite und für welches Szenario kauft man sich denn dann bitteschön Anleihen?
Darf ich?
Ja, natürlich. Ganz kurz nur eingeworfen. Also wenn du Regime sagst oder beziehungsweise, liebe Zuhörer, wenn Lars Regime sagt, dann ist natürlich da jetzt keine Form von Regierung oder
Schlimmer als eine Regierung. Das Diktat
System
der Notenbank
gemeint, sondern es ist halt ja, genau. Es geht hier gerade um sozusagen Finanzregime. In was für einer Finanzmarktwelt bewegt man sich gerade? Ja, also in puncto Zinsen, Aktien, das ist ja alles miteinander verflochten. Und früher hat eben dieses Regime 60-40 vielleicht mal Sinn gemacht, aber heutzutage ist das eher etwas Überholtes. Und jetzt übergebe ich wieder an dich, Sebastian.
Ich stimme Lars in dem Punkt zu, 60-40-Portfolio, da bin ich hier niemand, der das propagandiert, sondern wenn dann, und das ist jetzt nur das ETF-Portfolio, reden wir von dem 90-10. Das heißt zum einen, und ich kann dir auch klar sagen, warum ich Anleihen habe, ich finde Hochzinsanleihen spielen viel zu wenig Rolle, sind aber eine wunderbare Hybridanlage zwischen Aktie und Anleihe, wenn ich mein Portfolio breiter streuen will. Und ich meine, wenn ich da 6-7% bekomme, und ich bin bei dir, ich habe diese Anleihen nicht gekauft in der Niedrigzinsphase, sondern ich habe gewartet, dass die Zinsen deutlich steigen, bevor ich die angefangen habe beizumischen vor 3-4 Jahren. Und wenn man allerdings 2020 dann beginnt und sagt, okay, die Zinsen könnten steigen, ich gehe in Anleihen rein, das wäre natürlich der größte Fehler, weil man ja wissen muss, dass die Zinssensitivität die Anleihenkurse deutlich nach unten drückt. Und das wahrscheinlich sogar mehr als das, was ich an zusätzlichen Ausschüttungen bekomme. Also da, und da sind wir auch wieder bei der Anlageklasse der Anleihen, da hätte man, wenn ich in ein Regime reingehe mit steigenden Zinsen, wahrscheinlich eher auf Floating Rates gesetzt, die sich ständig an den Zins anpassen und weniger sensibel sind. Also von daher, es ist eine Anlageklasse, die man wirklich schon sich überlegen muss, was man erwartet. Aber ich bleibe dabei, ich finde Anleihen zum einen zum Geldparken gut, und zum anderen als Hybridanlageklasse im Hochzinsbereich finde ich das eine super Beimischung, weil ich meine, 7% ausgeschüttet, warum nicht? Klar, Währungsrisiko ist noch mit dabei, das muss ich tragen. Vor- ja. und Nachteil, aber
ja, das muss ja, ich tragen. Also das ist reines Glück, ob du 7% auf 2 oder 3 Jahre der Euro gegenüber dem US-Dollar, reine Währungsspekulation, der Euro gegenüber dem US-Dollar, 2022 gekauft, absolute Rendite jetzt 0 hättest du gehabt. Klar, hättest du vorher gekauft, als der Euro-US-Dollar bei 1,20 stand, hättest du sogar eine Extra-Rendite gemacht. Aber der Kick da drin oder der Malus ist dann immer die Währungsgeschichte. Und ich weiß nicht, auf 6 oder 7% dann zu sagen, naja, so stabil ist der Euro gegenüber dem US-Dollar nicht. Und dann, ja, mehr oder weniger Glück, ob ich dieses Jahr eine positive Rendite erziele.
Naja, aber du hast ja auch bei Aktien und Dividenden hast du ja auch ein Währungsrisiko. Und wenn du die Position aber langfristig für dein Depot einbuchst, dann hast du natürlich Schwankungen, die mal gut sind für dich und mal schlecht. Auf Sicht von 2-3 Jahren weiß keiner von uns, wo die Währungen hingehen. Das heißt, da müsste man gucken, ob man eine Hedged-Variante nimmt Und dann muss man natürlich schauen, ob das lohnt und was noch übrig bleibt. Aber langfristig 6-7% bei Hochzinsanleihen breit diversifiziert, finde ich.
Also ich habe es nachgeguckt, wollte ich nur sagen, Hälfte ungefähr. Wir haben ja nicht so viele Produkte, Hälfte. Das heißt, dass der Quantum-Mechanismus, der quasi das Währungsrisiko rausnimmt, kostet einen momentan etwa die Hälfte der Rendite. Und dann,
Entschuldige, ja. Darf ich da einmal ganz kurz rein? Die Hedging-Kosten sind genau die Zinsdifferenz zwischen dem Währungsraum, in dem die Anleihen sind, und dem Währungsraum, in dem du dich bewegst als Anleger. Also das heißt, du bekommst, wenn du die Hedging-Variante nimmst, bekommst du quasi das Zinsniveau plus halt die entsprechenden Spreads, die Aufschläge bekommst du aus dem Währungsraum hier als Euro-Anleger. Dann kannst du auch gleich sofort alles in Euro-Anleihen geben, oder? Also jetzt mal ganz ernsthaft. Also, weil... Oder fällt euch da irgendwas...
Naja, wenn du investierst natürlich in einen anderen Währungsraum, du investierst in andere Produkte. Das heißt, ich persönlich würde Hochzinsanleihen in Europa nicht anfassen, auch nicht das ETF, weil die Amerikaner einen viel effizienteren Markt haben. Also du hast ja bei uns im Hochzinsbereich weniger Auswahl und du hast viel Finanzierung über die Banken. In den USA wird ein Unternehmen in der Schieflage viel besser verwertet. Das heißt, das wird dann filettiert und da bekommst du mehr Geld zurück, wenn es in Schieflage gerät, als nicht. Ja. Also deswegen okay. Hochzinsanleihen in USA, Geld parken dann im europäischen Geldmarkt.
Okay. Also das heißt über die über die Bonität, Diversifizierung, über
auch die
Bonität
Verwertbarkeit,
und die
genau.
Verwertbarkeit, möglicherweise auch das Rechtssystem bei Abwicklungen und so weiter. Okay.
Aber wenn du jetzt rein auf Staatsanleihen gehst, dann musst du gegenrechnen, was bringen mir die Hedging-Kosten, was kosten die? Oder bleibe ich da in Europa oder lasse ich es einfach bleiben, wie Lars sagt. Ja. Wobei ich glaube, Lars hat Anleihen nicht verstanden.
Ja, so wird es wohl sein.
Schon das zweite Thumbnail. Das zweite Thumbnail. Also ich finde,
immer noch
der Geheimplan. Der Geheimplan der FED ist eigentlich ein sehr gutes Thumbnail, aber ich finde auch, Lars hat Anleihen nicht verstanden, finde ich auch sehr stark.
Warte mal, hat das... Was ist denn? Nein, hat LVMH schon wieder ein mehrjähriges Tief gemacht? Ach, das tut mir leid.
Die hast du auch nicht verstanden.
Naja,
das gehört so.
Naja, die Kurshalbierung. Also kurz, ich möchte noch eins hinzufügen. Wenn ich das heißt nicht, dass man mit Anleihen, nur Anleihen als, das ist sicheres Geld, verdient man kein Geld. Ich kann mir durchaus vorstellen, es ist aber eine Spekulation, dass wir, sollten wir deutlich sinkende Zinsen sehen, zum Beispiel, sollte das notwendig werden, dann haben wir natürlich der Bund Future, ja, wenn man sich den Kurs anschaut, der ist von 180 auf 122 gefallen. Wenn du mich jetzt fragst, wohin geht die nächste 20% Bewegung, könnte ich mir vorstellen, Richtung Norden. Also der Kurs deiner Anleihe kann natürlich steigen, wenn die Zinsen sinken. Und wenn das deine Spekulation ist, go for it. Das kann man natürlich machen. Nur das ist etwas anderes, als die meisten erwarten, wenn sie sagen, naja, ich kriege da ja einen schönen Zins.
Kann ich die 100-jährige österreichische Anleihe, wenn da die Zinsen, wenn sich die erste Zinssenkung wieder abzeichnet, kann ich die eigentlich dann hebeln, long? Geht das?
Die brauchst du eigentlich nicht hebeln. Die hat ja schon so eine brutale Duration. Aber ich denke, die erste Zinssenkung, wenn die kommt, ist ja eingepreist. Also wenn du aber in den Zinssenkungszyklus gehst mit einer 100-jährigen Anleihe, dann hast du einen Riesenhebel. Wenn du den noch hebeln willst, geht's ab.
Also du kannst den Anleihemarkt, dadurch, dass er so liquide ist, mit Derivaten in einem Ausmaß hebeln wie nichts anderes, wenn du das gerne möchtest. Die bewegen sich, je kleiner sich etwas bewegt, desto kontrollierbarer die Volatilität, desto höher können theoretisch die Hebel sein, die du darauf hast. Die funktionieren allerdings in beide Richtungen, sollten wir vielleicht an der Stelle mal sagen.
Ja? Ja, ich bin schon ausgestiegen bei, du kannst da jeden Hebel benutzen, irgendwie so. Also sowieso verstehe ich dich jetzt.
Go for it.
Komm, Thema Nummer 3. Harter Cut, Bitcoin, da ist viel Volatilität drin, also da bitte am besten gar nicht hebeln oder nur dann, wenn man wirklich, wirklich weiß, was man da tut. Aber Lars, du hast ein Zitat in der Telco gebracht, also ja, kauf jetzt, was geht's. Das haben wir jetzt einfach mal mitgebracht hier, haben wir als Thema drangehängt und da wollte ich dich jetzt erstmal fragen, also bleibst du bei dieser Aussage?
Was geht? Was du für vernünftigerweise, was du sowieso investieren wolltest. Also, ich habe ein bisschen überrascht, vielleicht habe ich auch lange nicht mehr reingehört, und das soll gar keine Kollegenschelte sein. Es gibt ja den ein oder anderen Finanzpodcast und ich habe mir gedacht, dass nach dem Anstieg einige Bitcoin besprechen würden, habe überall mal in das Thema reingehört. Und da war dann sehr viel Fundamentales, worüber man ja auch noch sprechen kann. Ja, es gibt wieder mehr Zuflüsse und die Wale verhalten sich so. Naja, die Zinsen muss man mal sehen. Also ich habe ja gar nichts gegen abwägende Aussagen, aber ganz ehrlich, wenn man sagt, es könnte sein, dass es steigt, es könnte auch gut sein, dass es fällt, viel Glück da draußen. Und dem wollte ich einfach entgegenstellen. Ich glaube, dass der Boden im Kasten ist. Börse ist Wahrscheinlichkeit, aber für mich ist die einfach der Anstieg, den wir hier gesehen haben, so aussagekräftig, dass ich glaube, wir machen kein neues Tief mehr. Und wenn du die ganze Zeit gesagt hast, ich möchte in Bitcoin was investieren, ich werde bei der nächsten Hosse dabei sein, dann ist jetzt der Zeitpunkt und nicht, wenn wir bei 96.000 sind, bei 120.000 sind, dann zu fragen, kann man jetzt noch kaufen? Geh raus. Nee, die Frage stellst du hier nicht. Da machst du nicht mit bei Bitcoin, wenn du erst dann wieder den Zustand brauchst, dass alle kaufen und dass dann jeder sieht. Und das wollte ich einfach nur sagen. Denn ich glaube, es gibt ziemlich viele Anleger, die gesagt haben, ja, ich werde in der nächsten Korrektur kaufe ich mal. Und dann gibt es jetzt noch ganz viele, die sagen, 4-Jahres-Zyklus. Ich sage, ich pfeife auf den 4-Jahres-Zyklus. Und ich glaube nicht, dass die 55.000 US-Dollar kommen werden. Dementsprechend, ich bin allerdings auch investiert, sollte man dazu sagen. Ich werde in der nächsten Konsolidierung, die wird kommen, werde ich die Position noch vergrößern. Und dann werde ich durch die Gegend laufen und sagen, I told you.
Hier so. Okay, das ist jetzt blöd im Podcast. Müsst ihr auf Video umschalten.
So ein Ibrahimovic-Gesicht
ja, genau,
mache ich dann.
Genau. I told you so. Ja, Sebastian, Bitcoin, du bist auch investiert.
Absolut.
Und
ich habe auch noch auf niedrigeren Levels, wartet mal, wo hatte ich neulich noch, naja, so niedrig, ja doch, es war bei 66.000, da war doch der letzte Nachkauf. Deswegen, mich freut der Ausbruch genauso. Und ich sehe es ähnlich. Also wir hatten ja Bitcoin wieder auf der Agenda, als alle kommentiert haben, lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Das ist immer eigentlich so eine gute Stimmungsgrad zu sagen, jetzt hat keiner mehr Bock, jetzt sind wir langsam beim Boden. Also ich kann mich anschließen. Ich sag auch Boden drin, fertig.
Ja. Aber also, das ist ja so, dass eigentlich alle Kryptowerte jetzt nach dem letzten Anstieg eigentlich kaum korrigiert haben. Also da hatten wir jetzt mal 6, 7, 8 Handelstage eine Seitwärtsbewegung mit so ganz, ganz leichten Drawdowns. Und jetzt kommt hier auf einmal die nächste Rutsche so nach oben. Also das heißt, dieser überkaufte Zustand, der sich zuvor in der ersten Rallye-Phase jetzt eingestellt hat, der ist ja jetzt kaum zurückgekommen. Und insofern jetzt schon wieder quasi so ein Impuls nach oben. Also muss da jetzt nicht irgendwann auch in den nächsten 2, 3 Handelswochen, muss da nicht zwangsläufig auch mal irgendwie was, eine größere Korrektur kommen? Also die Konsolidierung, die war doch einfach viel zu wenig, damit das
also
schön
weiterläuft. Ich bin überzeugt davon, dass das passiert. Das sehen wir im Übrigen insbesondere in Rohstoffen, in Gold und auch in Bitcoin immer wieder. Dass dann, wenn man sagt, na Mist, ist der Boden wahrscheinlich jetzt doch drin, dann kommt nochmal so diese Pain-Phase, weil dann sagt man, das will ich aber jetzt nicht verpassen, kauft. Und dann kommt manchmal über die Zeitachse, das ist genauso nervig, manchmal über Zeit und Preis, kommt die Korrektur, die du da gerade angesprochen hast. Ich glaube, 20% werden es nicht, aber wir wollen jetzt gar nicht zu tief in die Charttechnik einsteigen, aber genau das, was du sagst. Und das ist aber auch, ich weiß, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber wir haben hier mehrfach gesagt, wir haben es auch mehrfach vorgestellt, deswegen kauft man sowas in Tranchen, damit man schon mal einen Fuß an Bord hat, an Deck hat und dann zusehen kann und dementsprechend sich eben nicht fragen muss, habe ich jetzt genau den perfekten Einstiegszeitpunkt erwischt. Also ich glaube, dass 80.000 US-Dollar auf Sicht der nächsten 2 Jahre ein Top-Einstiegskurs sind. Es kann aber durchaus sein, dass wir nochmal in den Bereich 70.000 US-Dollar knapp darunter abrutschen. Und warum nicht immer noch? Wenn man sich entschlossen hat, wie viel auch immer, 1%, 2%, was man eben ab kann im Portfolio, warum nicht dann genau diese Strategie jetzt immer noch umsetzen und sagen, okay, ich kaufe jetzt halt eine Tranche, ich kaufe aber gerne 10%, noch eine weitere und wenn es vorher steigt, dann gehe ich eben die nächsten 10% rein. Also damit nimmt man sich ja diesen Druck, den perfekten Kaufzeitpunkt erwischen zu müssen.
Ja, Ja, kann ich gut verstehen. Aber trotzdem ist das natürlich so, dass sich jetzt so zum Beispiel bei Strategy oder Coinbase das Chance-Risiko-Verhältnis aufgrund so eines sehr positiven Tags, also Donnerstag 15%, 10% nach oben hingeschossen, dass da das Chance-Risiko-Verhältnis dann irgendwie ja einfach schlechter wird, ne? Und du dann halt einfach ein bisschen jetzt auch, also du darfst definitiv kein FOMO kriegen. Also ich mach's kurz. Kein FOMO kriegen und lieber nochmal dann halt die nächsten 2, 3 schwächeren Tage abwarten. Sieht natürlich dann total scheiße aus, wenn das, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, wenn die nächsten 3, 5 Handelstage genauso aussehen wie die letzten und dann halt Strategy beispielsweise bei $200 oder so angekommen ist. Also, nicht, dass ich sage, dass das Basisszenario ist, aber nur
lass mich das noch ergänzen. Das ist ja genau der Punkt. Aber FOMO ist ja immer Mist. Also egal, wie du es drehst und wendest. Ich habe gerade geguckt auf die Linie, die wir in unserem Buy the Dip Plus Briefing drin hatten. Buy Strategy. Dort stand die Aktie bei $95.96. Ich habe gesagt, wer einen prozyklischen Ausbruch möchte, der wartet halt ab, bis Strategy über $104 angestiegen ist. Dann ist das Setup relativ simpel und völlig egal, ob das jetzt einer gemacht hat oder nicht. Da hast du den Kaufkurs, da hast du deinen Stop. Ja. Und jetzt stehen wir halt Schlusskurs gestern bei $144. Und die Stimmung ist, guess what, jetzt natürlich besser. Aber deswegen macht man sich solche Setups ja vorher. Und es kann auch mal schief gehen. Nur das, was du beschreibst, passiert eben total häufig. Ja, ich dachte ja, das will ja noch. Wir denken ja auch alle nur. Aber denk in einem Setup, denk in einer Strategie. Und dazu braucht es immer einen Einstieg, einen Stop. Und daraus ergibt sich eine Positionsgröße. Und das ist der einzige Weg meines Erachtens, auch später zu überprüfen, denke ich eigentlich oft das Richtige oder denke ich einfach nur so rum und lass mich von Emotionen leiten. Und das kannst du nur, indem du konkrete Pläne erstellst, die du anschließend auch veri- oder falsifizieren kannst.
Okay. Ich möchte übrigens an dieser Stelle auch nochmal Props an Sebastian geben, wie man heutzutage Neudeutsch sagt, der übrigens bei einem Silberminen-ETF, glaube ich, auch einen recht guten Einstieg erwischt hat. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Move in dieser Woche, Sebastian.
Das war das, was Lars gerade angesprochen hat, weil ich es noch kurz ergänze. Gold und Silber haben den Ausbruch schön korrigiert. Bitcoin zeigt sich da aber stärker und wahrscheinlich haben viele gewartet, dass Bitcoin vielleicht ein bisschen mehr zurückkommt. Und genau das bei Silber, dieser Rücksetzer, das war dann die zweite Stufe reinzugehen.
Und damit gehen wir mal zu Robin Hood. Wir haben Robin Hood und Coinbase vor, ich meine, 1,5 oder 2 Jahren hier schon mal so als so eine Art Aktienduell besprochen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie da die einzelnen Voten von uns ausgegangen sind. Aber wir nehmen jetzt Robin Hood unter die Lupe. Das ist ein extrem spannender Wert und ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzung. Sebastian, magst du vielleicht mal anfangen?
Gerne. Ich habe die Aktie nicht. Ich werde auch gleich sagen, was ich stattdessen kaufen werde. Aber Robinhood finde ich, und ich habe nochmal nachgeguckt, ich war beim letzten Aktienduell pro Robinhood, weil da hatten wir auch schon ein bisschen teilweise Krypto-Probleme und meine Einschätzung war, Coinbase ist halt stärker abhängig vom Kryptomarkt. Die diversifizieren sich ja aktuell auch in Richtung des Everything-Broker, also dass du Aktien hast und Anleihen und Optionen etc. Und Robinhood kommt ja aus dem Aktienbereich und ist dann in Krypto auch mit reingegangen. Und ich finde, die sind momentan im Epizentrum von allem, was läuft. Also Kryptos laufen wieder, Meme-Coins laufen wieder, kurzfristige Optionen werden gehandelt, die Stimmung am Aktienmarkt ist deutlich besser und sie bauen ihre Bankdienstleistungen aus. Also von daher ist ein spekulativer Wert. Wir hatten jetzt auch, ich hatte auf der Liste noch Ausbruch so über, wenn ich auf den Chart gucke, so $120. Da sind wir allerdings gestern ja fulminant drüber gegangen. Also von daher auch ein prozyklisches Momentum-Kaufsignal. Ich habe den Wert allerdings nicht, weil ich möchte im Blockchain-Bereich in den ETF reingehen mit einer relativ starken Bitcoin-Korrelation und da ist auch eine Robinhood mit drin. Deswegen kaufe ich die Einzelaktie nicht und setze hier lieber auf einen ETF. Da finde ich auch das Chance-Risiko-Verhältnis besser. Aber ich finde Robinhood im spekulativen Bereich eine total spannende Aktie, die momentan alles spielt, was eigentlich gefordert wird.
Ja, Lars, wie blickst du auf die?
Also sieht genial aus, muss man wirklich sagen. Vielleicht was für mein Zockerdepot, weil es ein Chart ist, der einfach richtig gut ist. Das muss man sagen. Normalerweise versuche ich Volatilität. Volatilität bedeutet ja immer, dass du eine Positionsgröße kleiner machen musst. Und Robinhood ist extrem volatil. Und natürlich, wenn wir im Kryptosektor Ja, da kannst du dich nicht von frei machen. Ja, die Leute handeln ja trotzdem und auch wenn es abwärts geht. Für den Markt ist das, die Korrelation ist ganz offensichtlich. Und Robinhood ist, was das angeht, auch noch der stärkste Wert. Also prozentual ist Strategy, weil sie so abgekauft oder weil sie so ausverkauft waren, stärker gestiegen als Robinhood. Aber der Chart sieht natürlich bei Robinhood extrem stark aus. Und da so würde ich es auch stehen lassen. Man muss mit der Vola umgehen können. Da ich bullish bin für den Kryptosektor, kann ich nicht bärisch sein für Robinhood. Ich möchte das auch nicht als Kaufempfehlung missverstanden wissen. Ich bin nicht investiert. Aber wenn Krypto, wenn Bitcoin dahin steigt in den nächsten 18 Monaten, wo ich das erwarte, dann dürfte die Robinhood-Aktie sehr viel höher stehen. Und bitte daran erinnern, was ich vor 4 Minuten gesagt habe. Ein Stop musst du natürlich trotzdem setzen. Es kann anders kommen.
Also vielleicht kann ich hier nochmal einen Gedanken mit reingeben, oder zwei Gedanken. Also erstens, ich glaube, es ist als Broker leichter, wenn du von der Aktienseite kommst, hinein in andere Bereiche zu diversifizieren, wie zum Beispiel Krypto, als wenn du von der Kryptoseite kommst und dann versuchst, ETFs und Aktien und so weiter irgendwie mit reinzukriegen. Das kann man übrigens auch ganz gut beobachten bei einigen Anbietern hier im europäischen Raum. Nur meine 2 Cents, also das ist, ich kann es jetzt auch gar nicht anhand von irgendwelchen Zahlen oder so beweisen, sondern das ist halt nur reine subjektive Marktbeobachtung. Insofern aus meiner Sicht auch ganz klar der Take für Robinhood im Vergleich zu Coinbase. Und Gedanke Nummer 2, was jetzt hier im Chart zumindest sich andeutet, ist, wenn sie jetzt nicht direkt heute über die 130, 135 Dollar hinausschießen sollte, dass hier zumindest jetzt in dem Bereich, wo sie reinkommt, eine recht breite, tendenziell auch eine Widerstandszone sein könnte und dort dann also die nächste Korrektur, die dann halt naturgemäß auch schon wieder aufgrund der Volatilität dieses Basiswertes auch recht weit nach unten führen könnte, da dann vielleicht eher, ja, man sich wieder ein Niveau definieren sollte, wo man dann gewillt ist, vielleicht mal eine erste Tranche auf eine zweite Tranche etc. dann aufzubauen. Und wo man natürlich hier einen Stop setzt, Positionsgröße, also all das, da muss man natürlich hier, wie bei jedem anderen Wert auch, sich überlegen, aber bei diesem Wert vielleicht sogar nochmal ein Müh detaillierter, darauf will ich hinaus, weil es halt so eine Rakete ist in beide Richtungen.
Ja, ich würde gerne noch ergänzen, Entschuldigung, aber die Coinbase ist für mich nicht der schlechtere Wert. Sie sind nur anders aufgestellt. Also Robinhood ist der Pure Play, wenn man so will. Aber ist dementsprechend natürlich auch deutlich volatiler. Ist auch fast doppelt so hoch bewertet wie Coinbase. Und einfach, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also ein logischer Stop ist ja immer unter dem letzten Tief. Das liegt dann bei Robinhood eben auch schon 30% entfernt. Und es ist immer einfach, drüber über den Wert zu sprechen und zu sagen, ja, das ist doch wunderbar, solange er steigt. Aber in 0, nichts, in einer Session kann der auch mal 15% oder 20% fallen. Wenn man damit umgehen kann, dann nochmal, das charttechnische Setup ist wirklich nicht so schlecht. Aber die, ich finde, Coinbase ist, dadurch, dass sie deutlich breiter aufgestellt sind, ja, ein sehr interessanter Wert. Ich bin allerdings auch investiert. Insofern, das sollte ich vielleicht an der Stelle dazu sagen.
Ja. Okay. Robinhood auch im Kasten soweit. Also auch hier kein FOMO kriegen. Kurse zum Einsammeln, Stops etc. Ziel definieren. Immer ganz wichtig, sich da Gedanken zu machen und zumindest mal ein Mindestmaß an Preisanalyse auch walten zu lassen. Vielleicht gibt's ja auch Leute unter euch, die sagen, also die Robinhood, das ist so ein gutes Unternehmen. Das ist für mich auch einfach, also vielleicht eine Sparplanaktie, die man dann auch irgendwie längerfristig im Depot mitlaufen lassen möchte. Lasst uns bitte an dieser Stelle rüber zu Öl. Da besprechen wir jetzt den Mega-Deal. Ich habe so das Gefühl, es hat was mit Venezuela zu tun. Und insofern, Sebastian, klär uns mal auf.
Ja, ich versuch's mal kurz zu erklären. Ich habe mich da mal richtig reingebohrt, weil ich finde, es kam ja so dieser Trump'sche Mega-Deal und wir haben hier Zugriff auf 65 Milliarden Ressourcen und Venezuela öffnet sich und alle gehen rein und verdienen Geld. Aber es ist wie immer ein bisschen diffiziler. Also es gibt ja eigentlich, es gibt zwei Deals. Der eine Deal ist oder sind die klassischen Ölfirmen. Das heißt, es gibt von den USA lizenzierte Unternehmen. Das ist die sogenannte General License 50C, 50C. Und dazu gehören BP, Chevron, Eni, Morel, Eprom, Repsol und Shell. Und die haben eine Lizenz, dass sie in Venezuela nach Öl suchen dürfen und auch investieren dürfen. Also eine Ausnahmegenehmigung. Und dann gibt es ja noch den Trumpschen Deal. Und das ist das Interessante, dazu wurde ein Unternehmen gegründet, das ist die North American Blue Energy Partners, die NABEP. Und das ist ein Unternehmen, welches zu 35% im Besitz der USA ist und zu 65% im Privatbesitz, wo man bisher noch nicht weiß, wer da beteiligt ist. Also mich würde es nicht wundern, wenn Trump über seine Holdings auch daran beteiligt ist. Und das ist eine Art teilstaatlicher Konzern, der jetzt diesen Megadeal abgeschlossen hat. Das heißt, man hat über 100 Jahre Zugriff auf 17 Ölfelder mit insgesamt 65 Milliarden Ressourcen Barrel an Öl. Und jetzt wird es aber interessant, weil natürlich so ein halbstaatlicher Akteur extreme Vorzugskonditionen in Venezuela bekommt im Vergleich zu den Privatakteuren, das heißt den großen Ölfirmen. Da gilt es jetzt mal darauf zu achten, ob dieser Megadeal wirklich so gut ist, also für die Trump-Firma und US-Firma bestimmt, aber ob die anderen Ölgiganten dann ebenfalls massiv investieren oder nicht, weil sie natürlich nicht diese Vorzugskonditionen haben wie die andere oder das andere Unternehmen. Aber Chevron zumindest, und wenn wir bei den Gewinnern sind, hat schon mal ein Commitment gegeben, man will hier 7 Milliarden Dollar investieren. Von daher, das wäre so einer der Gewinner, wenn da gefördert wird. Aber natürlich wird das ein paar Jahre dauern. Und natürlich werden ein paar zusätzliche Barrel jetzt bei Chevron nicht unbedingt die Umsatznadel bewegen. Also Chevron wäre eher der sicherere Ölwert mit einem Venezuela-Anteil. Bevor ich dann noch zwei, drei andere Ideen habe, ich gebe es mal weiter an euch. Ist das überhaupt eine Story, die spielenswert ist? Oder muss man da jetzt nicht unbedingt draufschauen?
Lars, machst du weiter?
Ja, gerne. Für mich auf gar keinen Fall eine Story. Einfach deshalb, weil wir hier über lange Zeiträume sprechen. Ich finde aus anderen Gründen, komme ich gern gleich noch drauf, so ein Ausrüster-ETF könnte ganz spannend sein. Das hat aber eher damit zu tun, dass fast alle großen Wirtschaftsräume auf diesem Planeten sich wohl darauf einstellen muss, eine eigene Infrastruktur zu schaffen. Das heißt, ich glaube, dass in diesem Ausrüstersektor das ganz interessant sein kann. Aber ganz ehrlich, wir dürfen eins nicht vergessen, da sitzt eine Frau Rodriguez und da sitzt Donald Trump. Da können in 18 oder 24 Monaten auch ganz andere Akteure sitzen. Und wenn man sich die militärischen, ja, es war ja eine kleine militärische, wie nennen wir das, Befreiungsaktion Venezuelas, aus Sicht der USA, das ist eine, Südamerika ist ein Spielfeld der Misserfolge für das amerikanische Militär, für die CIA gewesen. Das heißt, man hat immer wieder versucht, dort Machtumstürze herbeizurufen. Dann musste man sich oft wieder zurückziehen, ob wir an Chile denken oder Grenada oder wie auch immer. Also wann immer, es gab dann oft diesen kurzfristigen Effekt, dass man jemanden eingesetzt hat, den man als Günstling betrachtet. Und dann ist das Ganze aber doch irgendwie wieder implodiert. Und ich meine, die sich darauf eine Investment-Story zu stützen, dass die USA und Venezuela in den nächsten 5 bis 10 Jahren, und du brauchst nun mal lange, um so eine Infrastruktur, die ist völlig marode, um das wieder aufzubauen. Also mir ist A, die Story zu lang und mir ist auch die politische Unsicherheit zu groß, dass wir es in, und dann wird mal eben, werden solche Pipelines, deswegen liegen die ja in Venezuela brach. Ich meine, kein Land hat mehr Erdölvorkommen. Sie spielen aber auf dem Weltmarkt gar keine Rolle. Warum ist das der Fall? Weil dann irgendeine politische Organisation, militärische Organisation kam und sagt, nee, da müsst ihr jetzt erstmal uns bezahlen dafür, dass ihr hier weiter bauen wollt. Ich sage nicht, dass das so ist. Ich sage nur, das ist für mich als Investment-Story einfach nicht planbar.
Sebastian, siehst du denn diese Investment-Story dennoch als planbar an? Schlumberger ist zum Beispiel ein Kandidat, die mir jetzt da einfallen würden. Also ist das etwas? Ja, entschuldige, dann übergebe ich an dich.
Direkt. Ja, Schlumberger ist so ein Kandidat. Die Frage ist ja wirklich, und neben all den Risiken, die Lars richtig benannt hat, ist es ja wirklich die Frage, bewegt sich die Umsatznadel? Also Chevron geht jetzt rein, investiert 7 Milliarden. Das wird ein paar Jahre dauern, die machen ein bisschen mehr Umsatz. Aber ist dann Venezuela wirklich ein Teil der Chevron-Story? Oder kaufe ich einfach Chevron als Ölkonzern und habe da irgendeine Venezuela-Fantasie mit drin? Im Übrigen, ich bin in ExxonMobil investiert. Die sind aus Venezuela rausgegangen. Die haben auch die Option, mal reinzugehen. Das hat Trump im August gesagt, dass Exxon wieder nach Venezuela reingehen wird. Aber machen wir uns nichts vor. Das sind riesige Ölkonzerne. Wenn da halt noch ein bisschen Venezuela-Geschäft reinkommt, spielt eigentlich keine Rolle. Und Schlumberger ist eigentlich spezialisiert auf dieses Schweröl. Da könnte man ein bisschen was im Umsatz merken. Aber wenn man Venezuela, und darauf will ich eigentlich raus, wirklich spielen möchte, dann braucht man Pure Plays. Das heißt Unternehmen, bei denen sich wirklich Umsatz und Gewinn verändern, wenn sie mehr fördern. Und ein total spekulativer Wert, das ist jetzt keine Kaufempfehlung, ist zum Beispiel ein französischer Ölförderer, das ist Morel et Prom. Und die haben die Lizenz. Und wenn die ein bisschen mehr fördern, aber denen kann auch die Kohle ausgehen, alles Mögliche, dann merkt man das im Umsatz und im Gewinn beispielsweise. Oder bei den Ausrüstern, ich habe mal geguckt, so zweite, dritte Reihe, Weatherford ist ein deutlich kleineres Unternehmen als Schlumberger oder Halliburton. Die sind 7 Milliarden schwer. Wenn die da Aufträge bekommen, bewegt sich bei denen die Umsatznadel. Aber die haben sich auch schon früher die Finger in Venezuela verbrannt, indem sie einfach riesige Forderungsausfälle hatten. Also auch das ist ein Risiko. Das heißt, man kann jetzt Venezuela nicht spielen und diesen Deal über einen großen Ölkonzern, weil dafür ist es zu unbedeutend. Man müsste dann schon wirklich in spekulative Werte reingehen und dann, wie Lars sagen würde, wahrscheinlich einen Stop-Loss auch bei 0 oder bei -50% setzen, weil da kann vieles passieren. Von politischen Entscheidungen über Zahlungsausfälle, über Militär, über was weiß ich. Also von daher, das ist eine spekulative Kiste.
Und wo man das im Übrigen ablesen kann, Entschuldigung, sind Staatsanleihen aus Venezuela. Wenn man an den großen Aufschwung Venezuelas glaubt, dann kann man sich die Staatsanleihen anschauen. Das heißt, aktuell, ich habe hier einfach mal eine Staatsanleihe bis 2038. Da kriegt man zweistellige Zinsen und der Kurs ist bei 47%. Ja, hat sich kürzlich ein bisschen erholt, aber 47% heißt, ich kriege am Ende der Laufzeit kriege ich 100% ausgezahlt und dann habe ich die schon mal, also die Verdopplung im Kurs und dann kriege ich jedes Jahr, was hat die jetzt für eine Anzahl, 12% Zinsen oder so. Der Coupon ist 7%, aber das würde bedeuten, bis zum Ende der Laufzeit hätten wir eine deutlich zweistellige Rendite und da gibt's schon ein paar heiße Eisen. Also wenn man das machen möchte, gibt auch noch kürzer laufende bis 2,34, handeln bei 50%, 9% Rendite. Also kurzum, auf dem Anleihemarkt kann man ganz gut absehen, wie wirtschaftlich stabil Venezuela derzeit eingeordnet wird. Achtung, das war natürlich keine Kaufempfehlung. Ich bin nicht in Staatsanleihen aus Venezuela investiert.
Ja, also das hier ist eine Ausgabe. Ich glaube, wenn man die gehört hat, dann kann man sofort bei Goldman Sachs am Trader-Desk irgendwie anfangen. Ne? Also wie man hier die österreichische Anleihe, die Venezuela-Anleihe tradet und so.
Dann und wer noch mehr Hebel will, der kauft eine Libanon-Anleihe. Die bringt sogar noch mehr.
Also dann noch die französische Pipi-Aktie, die auch das Geld ausgehen könnte, die da in Venezuela bohrt. Also, naja, ja.
Aber es klingt ja durch, das ist jetzt nicht, ich mache einen Sparplan, ich gehe da langfristig rein. Das ist eigentlich Special Situation Hedgefonds-Style. Und da muss man halt sagen, ich hole mir was mit einem hohen Hebel und bin auch bereit, dass es dann hops geht, weil, wie gesagt, ein hoher, großer Ölkonzern, der merkt das nicht, ob er da drin ist oder nicht.
Ja, ich würde sagen, machen wir einfach mal den Buy-the-Dip-Hedgefonds irgendwie auf. Das wäre schon lustig irgendwie. Das wäre schon, ich glaube, das wäre auch lustig, wenn wir dann irgendwann mal so diese 13F-Filings da abgeben müssten.
Mhm. Ja. Das wird ein spezielles Portfolio werden. Da kann Michael Burry, der stinkt dagegen ab.
Ja, das glaube ich. Also wenn wir Michael Burry nicht outperformen, dann
ein bisschen höher wäre die Messlatte schon.
Ja, definitiv. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die Hörerfrage von Christoph. Er hat McDonald's by the Dip gefragt. Ich fange mal ganz kurz an, okay?
Gerne.
Also erstmal, liebe Leute, gestern, also am Donnerstag, habe ich mich extra zu Recherchezwecken mal in eine McDonald's-Filiale begeben. Rein aus Recherchezwecken. Und ich muss sagen, also ja, einladend ist das nicht. Dann natürlich kannst du dir mittlerweile alles auch so liefern lassen und so. Aber ganz ernsthaft, die Lieferdienste, also egal ob Uber oder Uber, Lieferando, egal wen du da nutzt, also wenn das Essen dann ankommt, dann ist das ja auch total kalt irgendwie. Also das ist auch nicht so der Kicker. Ich weiß, eigentlich ist mir McDonald's mehr so ein Immobiliengeschäft als ein Burgergeschäft, ist mir alles schon klar. Aber ich finde, McDonald's ist auf mehreren Ebenen eigentlich ein Verlierer, also in der jungen Generation wegen dieses eher sich selbst Optimierens und Gesundheits- sehr erfreulich. Nicht Wahns, sondern Gesundheitstrends in der jüngeren Generation. Leiden ja auch die Alkoholhersteller. Dann haben wir das Inflationsthema. Also das heißt, wenn man davon ausgeht, dass eine Konsumentenschicht da eher hingeht, die, sagen wir mal, untere Mittelschicht ist, dann ist das, also auch ein McDonald's-Besuch irgendwann mal ein Inflationsthema. Ja, also da zahlt man dann ja auch schon zum Teil irgendwie 12,99 oder so für so ein Menü, also zumindest mal hier in Deutschland. Also das ist natürlich für alle bei The Dip-Hörer kein Problem, aber ich sag nur, halt für bestimmte Käuferschichten ist das vielleicht dann doch irgendwann mal ein Problem, wenn du da auch mit der ganzen Familie hingehst und dann auf einmal für einen McDonald's-Besuch dann irgendwie 60-70 Euro bezahlst. Also für bestimmte...
Ist bei uns so, Timo, ne? Das ist natürlich, ist einem schon früher aufgefallen. Wenn man dann in New York ankommt, merkt man natürlich, dass es tatsächlich für, also dieses Fast Food war bei uns ja noch nie richtig billig. Aber in den USA ist es dann eben doch eher für Temu- und Shein-Käufer, also Leute mit wenig Geld und gar keinem Stil. Die gehen dann auch da, sind dann im Fastfood essen gegangen. Und das ist der Effekt, bei uns spürt man den weniger. McDonald's hat das selber adressiert und hat gesagt, bei uns sind die einkommensschwächeren Schichten, und damit meinten sie jetzt nicht die, glaube ich, nicht die in Deutschland oder in Europa, sondern die in den USA, die kommen bei uns nicht in der Regelmäßigkeit, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Habe ich eigentlich gerade, habe ich jemanden beleidigt? Ich wollte niemanden beleidigen. Falls ich jemanden aus Versehen beleidigt habe, dann bitte ich um Entschuldigung. Irgendwie war mir so. Temu, Shein?
Nein, Temu, passt Temu, Shein.
Habe ich nicht, ne, oder?
Ach so, Käufer. Wieso, Sebastian? Fühlst du dich da angesprochen?
Sebastian kauft nicht bei Temu und Shein.
Nein, ich kaufe doch bei Alibaba.
Das wär lustig, wenn du deine, Sebastian, seine Hermes-Tücher bei Temu kaufen würde. Ja, das wäre schon lustig. Ob das dann auch so echte sind, ist auch egal. Also, okay, verstehe. Du siehst da nicht so diese Inflationsdisruptionsgefahr.
Also, okay. Oder meine weniger. Antwort bei McDonald's wäre, wenn sie es wie in der Vergangenheit wieder hinbekommen, dann finde ich die Aktie attraktiv. Ich wollte McDonald's gar nicht schlecht machen. Sie sind billiger als in der Vergangenheit, deutlich unter ihrem historischen KGV. Es ist ja nicht die erste Krise, die McDonald's überstehen muss. Wenn sie so wie in ihrer sehr, sehr, sehr langen Unternehmensgeschichte und sehr erfolgreichen Unternehmensgeschichte, wenn sie das wieder hinbekommen. Und hierfür brauchst du ja nicht, ich meine, wir sprechen über 6 oder 7% Wachstum. McDonald's muss nicht komplett durch die Decke gehen.
Ja.
Dann ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau und Kauf.
Ja, okay. Also du hast natürlich eine mega Strahlkraft. Also dieses M, du erkennst es überall irgendwie auf der Welt. Und also Sebastian, selbst du kannst nicht verhehlen, dass du auch schon mal einen Cheeseburger bei McDonald's geschmaust hast.
Selbstverständlich.
Genau. Hast du einen Cheeseburger bestellt? Es gibt so viele Produkte, aber einen Cheeseburger kann man nur nicht bestellen.
Ich glaube, Sebastian ist eher so der McRib-Typ.
Wer ist denn ein Cheeseburger? Ich glaube, die verkaufen keine Cheeseburger. Die stehen einfach nur oben dran, weil Cheeseburger sowas Historisches ist. Royal TS kann man nehmen, man kann McChicken nehmen und natürlich kann man das beste Produkt von denen ever nehmen, der Egg McMuffin. Das ist ein echtes Qualitätsprodukt.
Ich dachte,
aber alles andere kauft gar nicht.
Lars geht auch zum Eisessen zu McDonald's, ne? Also,
ich war ehrlicherweise in den letzten 2 Jahren nicht, aber jetzt hast du mich so ein bisschen heiß
gemacht. Ja, dann geht zu Recherchezwecken heute Nachmittag.
Ja, also ich kann es auch lüften, das Geheimnis, was ich gestern hatte. Ich hatte so ein tatsächlich ein McChicken-Menü.
Ja.
Mit Pommes, mit Süß-Sauer-Soße und mit einer Fanta.
Einer Fanta. Da bist du aber genau beim großen Wachstumsfeld von McDonald's, die Chicken-Strategie. Okay. Also das ist genau das, was du ja vorhin angesprochen hast. Ist klar, Gesundheitsbewusstsein, also diejenigen, die das umsetzen, die gehen nicht zu McDonald's, aber McDonald's passt sich an, weil der Hähnchenmarkt mehr als doppelt so groß ist wie der Rindfleischmarkt. Und das ist eine der großen Stories der nächsten Jahre, da mehr Chicken-Produkte und vor allem McDonald's, ich habe das auch gesehen, also die Kritik von dir, Timo, in den USA ist ja der Umsatz zwar etwas gestiegen, aber es kamen weniger Leute, also weniger Laufkundschaft in den Filialen. Das hat auch dazu geführt, dass McDonald's seine Expansion etwas verlangsamt hat. Das heißt, erst 2028 wird es weltweit 50.000 Filialen geben statt 2027. Aber man hat auch gesagt, so die Value-Strategie der günstigeren Produkte, die wurde falsch umgesetzt. Da will man jetzt nachschrauben. Also ich muss sagen, McDonald's ist eigentlich gar nicht Burger und Pommes, was man so sieht, sondern McDonald's ist ein Immobilienunternehmen. Also ich hatte mal nachgeschaut, 56% aller Grundstücke weltweit gehört McDonald's und 80% aller Gebäude. Das heißt, die haben ja viele Top-Lagen und da geht's um massiv Mieteinnahmen und Einnahmen aus dem Franchise-Geschäft. Und das ist natürlich das, was
also McDonald's... Ihre eigenen.
Nicht weltweit. Ja, auch bei vielen Franchise-Nehmern.
Ja, genau.
Also das ist ja der Kicker eigentlich. Mieteinnahmen plus Franchise.
Es gibt nur zwei große Vermieter auf der Welt. McDonald's und Sebastian Hell.
Ja, genau. Ganz genau.
Ja, okay. Also die Chicken-Strategie. Aber irgendwie überzeugt mich das nicht. Also nur zu sagen, ja, die setzen jetzt auf Chicken, weil das ist irgendwie
günstiger. Sie setzen auf Chicken, sie setzen auf mehr Value-Produkte, sie setzen auf eine Getränkestrategie. Also eigentlich greift McDonald's mittlerweile Starbucks an. Du hast vielleicht gestern auch gesehen, es gibt jetzt diese Red Bull-Kombis bei McDonald's mit irgendwie Blueberry und was weiß ich. Es gibt mehr Kaffeeprodukte. Also man versucht sich schon breiter aufzustellen. Das ist halt so, das ist jetzt kein Wachstumsgigant und ich finde auch McDonald's auf dem aktuellen Level. Also wenn ich mir den Kurs anschaue, sind wir eh erst gestern auf dem tiefsten Stand seit Juli 24 gefallen. Aber so bei $200, finde ich, ist das ein total spannender Wert.
Da warte ich dann. Also ich würde darauf warten.
Wir stehen jetzt,
wenn Wert wirklich langweilig 260. ist, super, super langweilig und er fällt, das ist doch genau das Metier von Sebastian. Da würde ich dann warten, bis der Hell-Indikator zuschlägt und er sagt ja dann Bescheid, wenn es soweit ist.
Das garantiert. Also es war gut, mich mal wieder gestern Nachmittag intensiv mit McDonald's auseinanderzusetzen. Nicht im Restaurant, sondern hier mit den Zahlen. Also ich finde die Aktie sehr, sehr attraktiv, das Geschäftsmodell auch und könnte sogar ins Portfolio wandern.
Du näherst dich also eher von der Bilanz, ich näher mich eher von der...
Vom Wanst.
Vom Wanst, ja genau. Ja, das ist der Unterschied. Das ist ein überragender Reim. Ein Reimemonster. Jetzt muss man nur noch das Geheimnis lüften. Sebastian, welches Menü würdest du denn bestellen, wenn du zu McDonald's gehst?
Ich war schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, welche Kombos es gibt. Aber ich bin konservativ.
Du weißt schon, dass es dort keine Austern gibt, ne?
Nee, also. Ich esse aber auch keine Austern, seit ich in Südafrika mal eine Austernvergiftung hatte.
Ach so.
Also da floss das Leben aus mir raus 2 Tage lang.
Ja.
Von daher, ich müsste aufs Menü gucken. Aber ich habe vor Jahren mal diese Spezialburger, die fand ich nie gut. Also ich bin klassisch da. Ja, ja. Hamburger, Cheeseburger, Royal TS.
Ja.
Irgendwas wird sich da finden.
Ja, ja. Irgendwie so.
Wir gehen in München, wenn ich wieder da bin. Dann gehen wir zusammen.
Gehen wir mal zusammen. Schön. Ja, gehen wir mal schmausen bei McDonald's. Okay, dann machen wir noch das letzte Thema. Und zwar Tim Apple.
Sehr gut.
Tim Apple, wie Donald Trump sagen würde. Ja, er ist jetzt nicht mehr CEO. Ich weiß gar nicht, was wir da jetzt großartig besprechen wollen eigentlich. Also Entschuldigung, das ist das Thema jetzt ein bisschen. Ich machte. Sebastian, klär uns auf.
Ich habe hier gerade meine Vorbereitung verworfen. So, also. Naja, zu besprechen ist ja nicht unbedingt das Wichtigste, dass Tim Cook geht, sondern was der neue CEO John Ternus jetzt machen könnte. Aber nur mal für die Statistik- und Chronistenpflicht, wie du so schön sagst, Timo. Steve Jobs hat Apple auf eine Market Cap, also Gesamtwert von knapp $400 Milliarden gebracht oder eine relative Performance von 13.250%. Tim Cook hat dann übernommen und hat den Konzern auf 4,6 Billionen gesteigert, allerdings prozentual nur um gut 800. Also da sind schon richtige Lebenswerke drin, wo man sagen kann, Steve Jobs hat ein geiles Produkt gebaut und Tim Cook hat dann die Maschine gebaut, die das einfach unglaublichen Cashflow damit erzielt. Und jetzt ist halt eigentlich die Frage, John Ternus seit 1. September am Ruder, was muss Apple jetzt machen, was muss Apple liefern? Soll ich gleich weitermachen oder habt ihr Wünsche auf der grünen Wiese, was Apple jetzt bringen muss?
Lars, hast du Wünsche?
Nö. Also da ich investiert bin, möchte ich, dass die Aktie weiter steigt. Ich finde, sie sieht charttechnisch, für mich super bullish aus. Und am Ende des Tages seit wie vielen Jahren sprechen wir darüber, Apple müsste mal ein neues Produkt bringen. Also zu einem absoluten Kassenschlager ist ja nicht, dass sie es neu erfunden haben, ist ja dieser Mac Mini geworden. Weil darauf so wahnsinnig viele Agenten dann separat laufen. In einem Umfang werden die derzeit bestellt. Ich glaube, die Preissetzungsmacht ist dann ja durchaus da bei Apple. Und da werden sie natürlich in Tausenden von Stückzahlen derzeit geordert. Und ja, es gibt verschiedene einzelne Punkte. Ich habe es hier schon mal angedeutet, wenn Small-Language-Modelle, darauf sind ja die neuen Chips von Apple wenn man so will, optimiert, wenn die ein immer größeres Thema werden, also wir unsere Modelle direkt auf dem Endgerät haben, und ich denke, das wird mehr und mehr passieren, weil die 95% dessen, was derzeit so von einem Modell abgefragt wird, können, dann hat Apple die richtige Strategie gewählt. Apple ist Cashflow positiv, das kann man über so viele Hyperscaler momentan nicht mehr sagen. Insofern, das ist der Teil der Strategie, obwohl ich glaube, dass es für die Cloud-Anbieter Sinn macht. Die Cloud-Anbieter verdienen ja damit Geld und die sehen die Nachfrage, und ich glaube, die Nachfrage wird nicht zurückgehen. Ist es natürlich für Apple trotzdem einigermaßen smart, dass sie Nutznießer einer Strategie sein können oder einer Entwicklung, für die sie selber relativ wenig bezahlt haben. Und ich habe die Aktie jetzt nicht perspektivisch für ein paar Jahre, weil ich sage, da wird das nächste große Produkt kommen. Mit der bestehenden Produktpalette verdient Apple relativ viel Geld. Und von daher, ich kann nicht beurteilen, ehrlich nicht beurteilen. Ich bin in einem Newsletter drin, wo es nur um Apple-Produkte und Neuerungen geht. Aber allein, dass es das gibt, wie viele Menschen sich darüber Gedanken machen, wohin Apple gehen können. Die haben eben ihr eigenes Ökosystem mit sehr guten Margen, mit ihrem Service-Revenue-Geschäft, was nach wie vor gigantische Cash-Reserven reinspielt. Hm. Also unter dem Aspekt muss man sich über die Aktie wahrscheinlich, da muss man sich keine großen Sorgen machen.
Ich kann dir noch bei deinem Wunschball springen, dass die Aktie weiter steigt. Ich lasse dich gleich, Timo. Denn ich habe mal reingeschaut. John Ternus hat ja für nächstes Jahr ein Vergütungspaket von $55 Millionen. Und 75% davon bekommt er nur, wenn er eine relative Outperformance zum S&P 500 mit der Aktie hinkriegt. Also das sollte Apple-Aktionäre auch freuen. Ob er es hinkriegt, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall stark.
Ist das halbtags oder?
Bitte?
Ist das halbtags 55 Millionen oder muss er dafür den ganzen Tag ran?
Ja, kann vielleicht noch ein bisschen bei McDonald's Burger braten.
Im Silicon Valley kann man damit nicht die Miete von seinem Apartment bezahlen. Aber
verdient
gut,
ja, verdient ja der Uberfahrer rein. Mehr, der ihn da immer morgens in die Zentrale fährt.
Er ist ja noch jung, da kann ja noch was werden.
Ja.
Wirklich jung übrigens.
Ja. Also ich möchte noch mal ganz kurz was sagen. Also ich glaube auch, Apple ist eine Festung. Ich bin jetzt nicht investiert. Ist kein Votum gegen Apple, sondern halt einfach nur der Portfolioallokation insgesamt geschuldet. Nasdaq 100, ich will jetzt gar nicht mal noch die ETFs oder in welchen Mag7-Werten ich als Einzelaktie investiert bin. Kurzum, ich will noch mal ganz kurz Tim Cook würdigen, weil ich glaube auch, dass er die Cash-Cow extrem gut gemolken hat und dass das eine überragende Ägide war. Und dass er halt das, was Steve Jobs da sozusagen hingestellt hat, in seiner Kongenialität, dass er das da wirklich das Beste in den letzten 14, 15 Jahren, wo er jetzt am Ruder war, dass er da wirklich das Beste rausgeholt hat und als ein CEO in die Geschichte des Unternehmens eingehen wird, der definitiv bleiben wird. Also, ja.
Ja, und endlich mal ein CEO, der bewiesen hat, dass man komplett ohne Charisma so eine Firma da kannst umbringen kann. Könnt ihr euch noch an die Werbung erinnern, wo sie versucht haben, im Kreis das zu machen, um Apple so nahbar zu machen? Aber da war Tim Cook so roboterhaft, dass sie gesagt haben, nee, wir machen doch einen anderen Spot. War super, aber wir nehmen was anderes. Also, aber gut, ich denke, im Freund- und Familienkreis wird er bestimmt ein ganz, ganz herzlicher Typ sein. Bestimmt.
Ja, absolut. Doch.
Auf jeden Fall hat er geliefert.
Ja, hat er. Der hat geliefert.
Wir werden es sehen.
Ich denke, wir haben heute auch geliefert, aber sowas von. Und
vor allem deine McDonald's-Analyse, überragend.
Meine McDonald's-Analyse?
Ja, dass du extra hingegangen bist gestern.
Ja, das ist, also so machen das ja auch die Profis. Also, ne, gucken sich dann halt einfach mal das Unternehmen von innen an.
Auch mal reingehen, Sebastian. Nicht immer nur am Flughafen sich die Nase platt drücken am MS-Shop. Auch mal reingehen.
Ich bin Windows-Shopper.
Für 800 Euro.
Auch mal auf Tuchfühlung gehen. Ha, gutes Wortspiel.
Besser kann es nicht werden.
Nee, besser wird es nicht mehr. Ein schönes Wochenende und eine gute Woche wünschen wir euch. Lars, Sebastian, danke euch. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, alles Gute.
Bis dann, danke euch. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.